ihr macht das immer und immer wieder. Immer wenn du denkst, du hast einen freien Tag, ne, dann kommt irgendwann ein Anruf von dir und dann...
Willkommen in meiner Welt. Aber du kannst ja die Verantwortlichen gleich damit konfrontieren.
Ja, werde ich. Definitiv.
Der Brück
macht das immer so.
Ja.
Wirklich.
Der hat was persönlich gegen dich.
Ja, immer an Weihnachtstagen. Wie soll ich das meinem Sohn erklären? Wir wollten heute Nachmittag schön ins Sauerland fahren. Ist alles wieder dahin, weil man arbeiten muss.
Es gab schon schlimmere Anlässe. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja, würde ich auch so sehen. Definitiv. Insofern fällt heute in dieser wunderbaren Show das Vorgeplänkel sehr kurz aus, was all diejenigen freuen wird, die kein privates Gelaber von uns hören wollen.
Sehr gut. Und das Ganze noch am Weihnachtsmorgen.
Genau.
Was könnte schöner sein?
Genau. Ihr könnt nicht nur unseren großen Jahresrückblick mit den Herren Günther, Müllenbach, Dötsch und Heinz hören.
Und Mamas Keksen.
Und Mamas Keksen, die übrigens wieder sehr gut aussehen, sondern auch tatsächlich noch die neuesten Ereignisse vom Seilersee mitverfolgen. Willst du kurz sagen, was ihr gemacht habt?
Wir haben einen neuen Sportdirektor verpflichtet.
Oh.
Ab 1.1.25. 25, muss man dazu sagen.
Sportdirektor.
Genau.
Gab es auch noch nicht in der Historie der Roosters.
Ja, ich glaube, Titel sind das eine, Machen ist das andere, aber da bin ich auch guter Dinge.
Ich bin sowas von gespannt. Aber dann lass uns einfach mal losstarten in diesem wunderbaren Podcast.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Sagen wir und begrüßen herzlich zu Kühe, Schweine, Iserlohn, während Felix gerade der...
Versehen, oh, ganz
warte mal eben, mach das mal aus, jetzt mach das normal. Nicht, ist das ist doch eine Frechheit, dass die Leute gleich sowas kriegen.
Entschuldigung, ich bin so nervös.
Weil Wolfgang Brück da ist?
Auch, immer.
Und Franz Fritzmeier. Und das ist echt lange her, Franz. Also Saison 2003, 2005, die beiden Jahre, ich musste...
Das ist aber eine lange Saison.
Ich musste echt nochmal gucken, ich wusste es nicht. Wie ist es, zurück zu sein am Seilersee in einer total anderen Rolle?
Erstmal hallo zusammen, hallo Mirko. ja, sehr schön. Ja, und ich wusste es genau, wann ich das letzte Mal hier war, beziehungsweise
dich
man war ja immer wieder hier.
Ja.
Und ist ja jetzt, aber es hat sich natürlich auch ein bisschen was verändert. Aber wie ich mich hier umschaue, ist sehr schön geworden alles. Und ja, ich freue mich sehr drauf, wieder hier zu sein.
Wir werden ermitteln, wie dich der Weg wieder hierher geführt hat, über welche Stationen. Und fragen mal bei Wolfgang Brück, ob sie heute den Weihnachtsmann spielen mit dieser Meldung, dass sie einen neuen Sportdirektor präsentieren können.
Ob ich einen Weihnachtsmann, viele Leute halten mich für einen Weihnachtsmann, manche halten mich für was anderes Positives. Also letztendlich gibt es ja noch Knecht Ruprecht auch noch. Also diese Rollen übernehme ich alle gerne. Tatsache ist, und darauf spielen sie sicherlich an, dass ich glaube, das, was wir gerade verkünden und was wir versuchen, auch erfolgreich in der Zukunft zu leben, sicherlich ein positiver Impuls sein soll. Und wir haben in Zeiten, als es sehr schwierig wurde, aus unserer Sicht, aus Sicht der Gesellschaft, der Geschäftsführung, gute Lösungen gefunden, gerade am Anfang, ganz am Anfang durch die Erkrankung von Carsten Mende, mit Christian Hommel, dann mit Axel Müffler in Kombination mit dem Head Coach. Wir haben aber auch immer kommuniziert, dass wir uns und wie in allen Businessbereichen der normalen Wirtschaft auch der Eishockeysport immer weiter größere Herausforderungen mit sich bringt und wenn die Möglichkeit besteht, und das ist der entscheidende Satz, dann da auch noch breiter aufstellen wollen und möchten. Und das ist eben definitiv die schöne Nachricht, dass wir aus unserer Sicht mit Franz Fritzmeier jemanden gefunden haben, der in das zukünftige Konzept sehr gut hineinpasst.
Über das Konzept reden wir sicherlich gleich noch zwei, drei Sätze. Nach dem Rücktritt, muss man ja sagen, von Christian Hommel, es war ja keine Trennung, es war ein Rücktritt, um da absolut korrekt zu bleiben, hat es allerdings jetzt eine Zeit lang gedauert. Sie haben keine Wasserstandsmeldung mehr abgegeben zu diesem Thema. Warum war die Möglichkeit jetzt gut und warum ist es Franz Fritzmeier geworden?
die Franz Fritzmeier war sicherlich einer der Kandidaten und ist auch einer der Kandidaten, der sicherlich für alle Clubs in der Liga interessant ist, wenn er auf dem Markt ist. Das war klar, weil wenn man sich seine Vita anschaut, da werden sie ja gleich drüber sprechen, dann ist er sicherlich, wenn man sich das Anforderungsprofil anschaut, ein sehr guter Kandidat für den Bereich, den wir jetzt besetzen wollten. Wie bei anderen auch, ist es aber immer eine Frage auch des Timings letztendlich. Ja, ist der Kandidat in der Lage, aus seiner Position heraus, teilweise aus privaten Gründen, aus vertraglichen Situationen heraus, an den Seilersee zu wechseln? Und die Situation hat sich kurzfristig aufgetan und dann war es für mich und auch die Gesellschaft da klar, dass man versucht, da eine Lösung herbeizuführen. Das ist immer ergebnisoffen zum Schluss. Aber ganz wichtig ist auch, und da werden wir gleich sicherlich auch noch auf Details kommen, dass sich jemand extrem mit diesem Standort auch identifiziert. Und ich sage ja immer, ich benutze ja immer so ein bisschen den Begriff aus der Vergangenheit heraus, viele finden den Standort sehr schön. Von den Rahmenbedingungen wissen wir, dass es schönere Standorte, in Anführungsstrichen einfache Rahmenbedingungen gibt, sodass wir da nicht so ganz sexy sind. Und wenn wir dann in der Lage sind, den geeigneten Kandidaten wirklich davon zu überzeugen, hier hinzukommen, dann freut einen das auch, weil das ist ja ein Commitment und sicherlich auch eine Herausforderung für ihn. Da gibt es sicherlich was Einfaches, aber eigentlich unsere Gespräche waren von vornherein da auch in einer sehr positiven und vertrauensvollen Art und das hat mich bestärkt, dann auch diesen Weg letztendlich gemeinschaftlich zu gehen.
Franz, hätte es einfachere Standorte gegeben, die man hätte nehmen können jetzt aktuell als den wunderbaren Seilersee?
Das ist immer, würde ich sagen, relativ. Ja, es gibt an jedem Standort Herausforderungen, es gibt an jedem Standort, jeder Standort hat seinen eigenen Stallgeruch. Ja, aber wie der Herr Brücks so schön gesagt hat, wir hatten sehr vertrauensvolle Gespräche. Ja, ich kenne mich natürlich auch hier aus, auch wenn es lange her ist und ich kenne die handelnden Personen und für mich war wichtig, von Anfang an das Vertrauen auch zu spüren. Ja. Und wir haben ausführlich gesprochen, haben die ganze Sache ausführlich thematisiert und mein Gefühl hat mir gesagt, dass es hier zwar natürlich wie überall anders auch eine große Herausforderung ist, aber dass ich in die ganze Sache mit einem sehr guten Gefühl reingehen kann. Und das war eigentlich das Wichtigste für mich. Neben dazu kommt natürlich auch, wie Herr Brück auch sagte, es geht auch um Familie. Man ist ja auch nicht alleine auf der Welt. Und auch da hat mich in den Gesprächen bestätigt, dass es auch für meine Familie ein sehr guter Standort sein kann.
Wie viele Fritzmeiers kommen denn dann nach Iserlohn?
Es werden dann zeitnah, also im Sommer noch, meine Frau und mein Sohn hier hinkommen.
Der auch Eishockey spielt, vermute ich mal. Auch
Eishockey spielt. Vor kurzem war ich noch hier mit ihm. Ja, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen ausgeholfen im Nachwuchs in Frankfurt.
In der U13,
genau. In der U13, da waren wir zuletzt noch hier. Und und haben hier gespielt. Deswegen auch er freut sich sehr drauf.
Herr Brück, verraten Sie uns, wie lange diese Gespräche gedauert haben oder gibt es dazu keine Details zu berichten?
Das, sagen wir mal, das ist ja nicht ganz so wichtig, wie lange die Gespräche gedauert haben.
Sie haben vorhin über Zeiten gesprochen, in denen sowas möglich wird. Deshalb würde es mich interessieren.
Das Zeitfenster war eigentlich relativ kurz, ehrlicherweise. Okay. Irgendwann habe ich so gedacht, komm, jetzt musst du mal einen Vorstoß wagen. Letztendlich, jetzt musst du den Kontakt nochmal aufnehmen. Wir sind ja, wie gesagt, was Sie gerade auch, oder Herr Fritzmeier auch gesagt haben, ist ja häufiger hier auch im Stadion gewesen. Wir haben uns in Frankfurt gesehen, aber so sehe ich ja auch Manager von anderen Clubs oder überhaupt Funktionäre so. Das heißt, man ist ja immer so ein bisschen, es hat manchmal auch nur lockerem Austausch irgendwo. Aber dann kam einfach mal die Idee, vielleicht doch zu versuchen, Dinge zu intensivieren. Und das war dann vor nicht allzu langer Zeit, ehrlicherweise. Und ist dann aber auch sehr intensiv und sehr schnell gegangen irgendwo. Und das ist das, was Herr Fritzmeier so ein bisschen sagt. Auf der einen Seite möchten wir ja wissen, ja, was sind die Dinge, die ein Sportdirektor im Grunde gerne hat oder hätte, wo man auch noch für Sorge tragen möchte. Das heißt, man gleicht so ein bisschen die Bedingungen ab. Was sieht er für Notwendigkeiten an? Wo sagt er, das sind Voraussetzungen, damit man hochprofessionell arbeiten kann? Das gleiche ich dann mit dem ab, was wir wirklich haben in dem Moment. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Vorstellungen vom Gesellschafterkreis aus, von den Geschäftsführern aus, wo wir sagen, Mensch, das ist jemand, der entsprechend seinen Vorstellungen dann, die dann deckungsgleich gegebenenfalls sind, bei uns arbeiten könnte. Und das, was Herr Fritzmeier, glaube ich, gerade gesagt hat, letztendlich viele Dinge, die vielleicht für die Außenstehenden auch nicht so leicht zu erkennen sind manchmal, sind hier schon sehr, sehr hochprofessionell. Ja, das ist sicherlich
was. Geben Sie ein Beispiel?
Das ist das Handling sowohl im sportlichen Bereich, die ganzen Themen, die eben abseits des Eises eben extreme Wichtigkeit haben. Wir haben es gerade gehört, wenn Fritz Meier eine Entscheidung trifft, dann hat er sie sicherlich in Abstimmung mit seiner Familie auch getroffen. Das heißt, du musst diese Dinge, die die Familie betreffen, sei es die Unterbringung, all diese Themen, die Schulen, all solche Bereiche, die sicherlich auch bei den Sportlern für ihre Performance sehr wichtig ist, die musst du versuchen, bestmöglich abzudecken. Das ganze Arbeiten, die PKWs, die Betreuung, die medizinische Betreuung, die Reisen etc. Also all diese weichen Faktoren, die, glaube ich, da sind wir sehr, sehr gut in der Lage, auch mitzuhalten, auch wenn unsere Budgets eben immer da limitiert sind irgendwo. Das sind Bereiche, aber genauso auch, weil er kann ja gleich vielleicht aus seiner Historie noch ein bisschen erzählen, wofür er in der Vergangenheit auch zuständig war. Wenn man sieht, wie hier auf der Geschäftsstelle in vielen Bereichen sehr, sehr professionell gearbeitet wird, was für Außenstehende gar nicht so erkennbar ist, wo eben wirklich ganz viele Themen abgedeckt werden, irgendwo, die auch in den letzten Jahren sich einfach von den Erfordernissen viel verstärkt haben, ehrlicherweise, ja. Und das ist dann auch auf der anderen Seite eine Anerkennung für unsere Mitarbeiter, dass ein Außenstehender, der viele Jahre auch andere Clubs erlebt hat, auch große Clubs, wo er sagt, Mensch, hier wird doch offensichtlich sehr, sehr professionell gearbeitet.
Wie definieren Sie jetzt genau die Aufgabe, die Franz Fritzmeier erfüllen soll, auch im Kontext der bisherigen sportlichen Leitung, die ja nicht ihre Jobs oder den Job der sportlichen Leitung verliert, Axel Müffler und Doug Shedden?
Der Arbeitsvertrag, der eben unterzeichnet wurde, beinhaltet ungefähr...
Hättest du doch mal eben hinlegen können, hätten wir es lesen können.
Beinhaltet ungefähr 15 Punkte, wo ich manchmal selber erstaunlich finde, was da so alles Schönes drinsteht, aber ist, wie es ist. Er ist eben letztendlich in dieser Funktion jetzt für alles das, was den Sport betrifft, zuständig. Das ist aber auch das, was ich gerade gesagt habe, und das stellt man sich, das betrifft auch letztendlich die medizinische Betreuung. Das heißt, das ganze Scouting, das betrifft eben auch sicherlich den Trainerstab, das betrifft die Mannschaft letztendlich. Also das heißt, er ist das derjenige, der die Überaufsicht für den gesamten sportlichen Bereich hat. So kann man es jetzt, ohne wirklich in jedes Detail reinzugehen, beschreiben.
Inklusive jetzt gleich am Anfang Tagesgeschäft oder perspektivische Planung mit dem zentralen Element?
Beides. Es ist beides so. Also es ist letztendlich eine Aufgabe, die am 1.1. beginnt und die eben dauerhaft so diese Aufgaben beinhaltet, die ich gerade erzählt habe.
Wie erschließt man sich so einen Job? Also ab dem 1.1. verantwortlich zu sein für das, wofür man eigentlich nicht verantwortlich ist, nämlich das aktuelle Geschehen, weil das verantworten andere, aber auch vor allem die Zukunft perspektivisch gesehen für diesen Club, Franz.
Ja gut, wenn man so ein Commitment eingeht, ja, dass man dann ja auch vollen Herzens eingeht, dann ist man natürlich auch bereit, direkt unterstützend dabei zu sein, so darf ich das jetzt mal nennen. Ja, es geht hier darum, dass wir die Kräfte bündeln, ja, und uns aufs Wesentliche erstmal konzentrieren, natürlich auf die laufende Saison, auf die laufende Situation und da bestmöglich alle gemeinsam unseren Input geben, damit wir ja das Schiff auf Kurs haben. Und dann geht es natürlich für mich auch jetzt, ist natürlich auch schon die Zeit, dass man für die Zukunft plant. Ja, es ist im Eishockey-Geschäft als Manager kann man nicht im Mai beginnen, weil dann ist eigentlich die Messe hauptsächlich schon gelesen. Deswegen ist es sehr wichtig, auch hier alle, auch die Trainer, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen, um wirklich auch das Gefühl zu geben hier, dass man hier, wir alle gemeinsam, weil es geht ja auch nur im Team. Ja, natürlich, wie Herr Brück sagt, habe ich dann die Oberaufsicht, mehr oder weniger, aber es gibt ja, es ist ja ganz wichtig, dass man alles nutzt an Power, was man hier hat. Ja, und deswegen ist es für mich auch wichtig, direkt dabei zu sein.
Und du hast natürlich auch in Frankfurt gelernt, wie schwer es ist, Aufgaben miteinander zu bündeln. Im Hinblick darauf, dass du bis in der vergangenen Saison ja sowohl eigentlich den Job als Manager, als sportlicher Leiter machen wolltest und dann wieder so ein Stück weit auch zurückgekommen bist, aufgrund der Notwendigkeit, in die Rolle des Trainers. Wenn wir in deine Historie schauen, dann steht da Karriere sportlicher Natur bis 2010, danach Umschwung, Head Coach unter anderem in Duisburg, Assistenztrainer Köln, dann in Krefeld Head Coach geworden und dann nach Frankfurt gegangen. 2017, korrigiere mich, wenn ich die Jahreszahlen nicht hundertprozentig im Kopf habe, und ab da DL2 und DL gemacht, in der Hauptverantwortung als sportlicher Leiter. All das steht in deiner Vita. Wie breit bist du tatsächlich aufgestellt, wenn du da auf diese Zahlen schaust und mal rückblickend sagst, boah, hier habe ich schon ein bisschen was gemacht in meinem Leben.
das ist auch wichtig, ist Erfahrung zu haben. Ja, natürlich ist es wichtig, fleißig zu sein, sich viel weiterzubilden, viel zu wissen, ja, über diesen Bereich. Und aber diese Erfahrungen, die ich machen durfte, die letzten fast schon 13, 14 Jahre seit meinem Karriereende, die waren schon sehr, sehr hilfreich. Angefangen damit in Duisburg, wo wir ja quasi so ein Farmteam von der DEL hatten, also von Köln, Düsseldorf, Krefeld, auch ein bisschen Iserlohn damals, ja, wo ich sehr eng mit der DEL verknüpft war, aber eben dort anfangen konnte, auch mich zu entwickeln, mich selber als Trainer zu entwickeln, auch ein bisschen schon im Management, weil es dort natürlich diesen Sportdirektor nicht gab. Natürlich war mit Matthias Roos Geschäftsführer, Sportdirektor, aber wir haben das sehr gemeinsam gemacht. Dann die Stationen Köln, Krefeld waren sehr gute Erfahrungen für mich. Und ja, und dann hatte ich das Glück, eben in Frankfurt auch den Posten als Manager besetzen zu können, auch dann in der DL2. Also es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit, auch eine sehr, wo ich sehr viele Erfahrungen machen konnte, dann mit dem Aufstieg dann in die DL, dann in der DL zu bleiben, weil im Endeffekt ist es ja so, es geht ja nicht nur darum, dann aufzusteigen, sondern sich in der DL zu etablieren. Ja, wenn wir jetzt in die DL gucken, sind eigentlich nur etablierte Vereine. Ja, und deswegen ist es, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind, denke ich, sehr wertvoll für mich. Und man muss natürlich auch immer dazulernen. Man macht ja auch nicht immer alles richtig. Und natürlich, wenn du selber auch Trainer bist, Trainer warst, ist es nicht das Ansinnen, wenn man ein sportlicher Leiter ist oder Manager ist, Trainer zu machen im gleichen Atemzug, weil diese Positionen sind beide einfach viel zu wichtig, um sie eigentlich in eine Position zu vereinen. Trotzdem hilft es mir natürlich in der zu wissen und auch zu fühlen, wie ticken die Trainer, ja, was hat ein Trainer, wie ist seine tägliche Arbeit?
Was hat er für einen Druck, was schleppt
er
mit sich
rum?
Ja,
und auch Trainer sein ist auch nicht so einfach jeden Tag. Und auch von oben natürlich bewerten zu können, wie ist das Training, ja, wie, aber nicht, da geht es jetzt nicht nur um den Trainer immer zu begutachten, sondern wie trainieren die Spieler, um das Ganze zu vereinen eben. Ja, gerade wenn man auch von oben und wenn man im ständigen Austausch ist, natürlich sehr wichtig, mit dem Trainer im ständigen Austausch zu sein oder mit den Trainern, ohne dass es keine klare es gibt natürlich immer eine klare Abgrenzung. Also mein Ansinnen als Manager ist es niemals, in der Kabine die ganze Zeit rumzuturnen. Das ist die Aufgabe der Trainer. Ja, für mich ist es, das Ganze zu beobachten, zu unterstützen, aber natürlich auch so ein bisschen zu gucken, passt das in das Konzept des Vereins, was wir haben. Weil zum Schluss geht es immer um den Club, ja, und nicht um einzelne handelnde Personen.
Wir haben uns wieder gehört, muss man ja tatsächlich sagen, als ihr mit den Löwen Frankfurt in die deutsche Eishockeyliga aufgestiegen seid. Und ab da haben wir regelmäßig telefoniert, uns ausgetauscht für meine Aufgabe bei Magenta. Und was mir maßgeblich im Hintergrund geblieben ist von diesen Gesprächen, war die Philosophie, die die Löwen mit dir hatten, und die Details, wie du diesen Verein geprägt hast und versucht hast, dafür die passenden Mitarbeiter zu finden, was den Staff anbelangt, aber auch die Jungs, die auf dem Eis stehen, alles, was da rundherum zusammengehört. Wie wichtig ist dir einem Verein jetzt nicht etwas überzustülpen, eine Philosophie, aber eine Philosophie zu prägen und die dann auch mit Leben zu füllen?
Ich denke, das ist natürlich auch meine Aufgabe. Ja, der Club steht immer an erster Stelle und auch ich bin ein Angestellter vom Club und es geht natürlich um die gesamte Clubphilosophie, die ist zu erarbeiten, aber meine Jobbeschreibung ist natürlich, den Sport zu verantworten. Ja, dann in der Zusammenarbeit mit dem Head Coach, mit den Trainern, mit allen Mitarbeitern. Ja, wir sitzen alle in einem Boot. Ja, ist ganz wichtig, dass jeder seine Aufgabe bestmöglich im Sinne der Iserlohn Roosters macht. Und natürlich deswegen denke ich, wurde ich auch hier verpflichtet oder darf diesen Job antreten, weil ich für einen gewissen Input stehe, ja, den ich auch natürlich hier reinbringen möchte. Und mein Ziel ist natürlich, zu helfen, dass die Iserlohn Roosters erfolgreich sind. In allen Bereichen.
Wir müssen an einer Stelle neugierig sein. Ich denke, du wirst das verstehen und wutzen, dass diese Frage kommt. Es hat viele Gerüchte gegeben nach deinem Abgang im April in Frankfurt. Die Vereinsführung, wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich nie dazu geäußert. In den Medien tauchten dann Geschichten aus wie Mobbing bei Mitarbeitern, solche Geschichten. Du hast dich selten dazu oder gar nicht dazu eingelassen in irgendeiner Form. Kannst du uns sagen, so weit wie du das nach außen tragen kannst, was an diesen Geschichten dran ist? Außerdem gab es Fragezeichen, einen Vertrag, der bis 2026 in Frankfurt läuft.
Also das stimmt, ja, dass es diesen Vertrag gibt. Ja, ist aber unabhängig in meiner Situation als von dieser Aufgabe. Ich konnte natürlich keine neue Aufgabe, also musste natürlich, also ich kann diese Aufgabe ohne irgendwelche Nachwirkungen antreten. Ja, was natürlich auch sehr wichtig war. Das musste man natürlich auch alles besprechen. Und wie du es so schön gesagt hast, weder die Geschäftsführung noch ich habe mich jemals dazu geäußert. Alles, was ich jetzt über Frankfurt und hier noch sagen möchte, ist, dass ich eine tolle Zeit dort hatte und dass wir, denke ich, gemeinsam sehr erfolgreich waren.
Wie sehr haben Sie das Thema, ohne über Details zu sprechen, mit Herrn Fritzmeier auch vertieft, was da passiert ist? War das ein Thema in diesen Gesprächen, die Sie gemeinsam geführt haben, Herr Brück?
Das sind ja Dinge, die bespricht man nicht in der Öffentlichkeit. Das ist einfach so. Natürlich verschafft man sich ein Bild von beiden Seiten. Herr Fritzmeier wollte Sachen von mir wissen und ich wollte es von ihm wissen. Und da ging es vielleicht nicht nur um die Weihnachtsgeschenke. Und ansonsten war das alles okay.
Ich wollte ja nur wissen, ob ihr darüber geredet habt. Wenn man sich jetzt in die letzten anderthalb Jahre nochmal reinbeamt, also nach dem Abschied von Christian Hommel, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht dieser Tag heute, dass es wieder diesen einen sportlichen Leiter, der ja auch vergleichbar ist mit der Erfahrung von einem Carsten Mende, für diesen Verein gibt?
Ich habe seit 1994 gesagt und auch gestern noch in München, dass die wichtigste Position in einem Sportunternehmen, und nichts anderes sind wir, der sportliche Leiter, in Anführungsstrichen Sportdirektor, General Manager, egal wie man das nennt, ist. Das war schon so, das war vor 30 Jahren so, das wird in 30 Jahren so sein und das ist jetzt so. Warum? Je nachdem, wie erfolgreich er arbeitet, wobei dieses Erfolgreiche, und das ist immer das, was vielleicht der eine oder andere sehr schnell vergisst, immer auch von den Rahmenbedingungen abhängt, warum dann jemand vielleicht doch im Rahmen dieser beschränkten Möglichkeiten erfolgreich ist. Aber wenn der Fehler macht, sehr viele Fehler, dann äußert sich das sofort im Sportlichen, dann äußert sich das sofort im Wirtschaftlichen. So. Und dementsprechend, anders als in einem normalen Unternehmen, wo es gar nicht so an einer einzelnen Person der Erfolg hängt, ist das sicherlich die wichtigste Position. Dementsprechend denke ich, schätzen wir uns alle, ich will jetzt nicht sagen glücklich, aber sind wir zufrieden, dass wir aus unserer Sicht objektiv betrachtet eine Wahl getroffen haben und diese Position aus unserer Sicht gut besetzt haben. So, das ist das, was da zum Schluss rauskommt, würde ich einfach auch vielleicht zu viel hineininterpretieren und auch Herrn Fritzmeier wieder unter Druck setzen. Einfach aus der Beschreibung heraus, in dem Sport ist es eine solch wichtige Position und man kann ja auf ganz andere Sportarten, Vereine gehen. Man hat gesehen, was bei Bayern München passiert ist, wo plötzlich ein Wandel kam in der sportlichen Führung, wie schwer es ist, auch für sehr große, erfolgreiche Clubs das zu besetzen und wie abhängig man aber davon ist. Und natürlich können wir jetzt sagen, wir haben, glaube ich, es geschafft, eine gute Besetzung für diese Position hinzubekommen. Und ich bin trotzdem auch, um das ganz klar zu sagen, den beiden erwähnten Personen, die Sie gerade nochmal erwähnt haben, nämlich Christian Hommel, sehr, sehr dankbar, der damals aus unserer Sicht auch ins kalte Wasser geschmissen wurde bei der Erkrankung von Carsten Mende. Wir hatten Corona, zwei ganz harte Jahre für alle Clubs. Das kann Fritz mal erzählen, was da in Frankfurt los war. Da hat er sich auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen und Sie haben es richtigerweise gesagt, er ist zurückgetreten. Wir haben uns nicht von ihm getrennt oder rausgeschmissen, überhaupt nicht. Und mit Axel Müffler bin ich auch, sind wir sehr zufrieden gewesen in der Kombination mit dem Head Coach. Weil man hat ja gesehen, was zum Schluss der letzten Saison daraus geworden ist. Also von daher galt und gilt auch dem Dank ihm. Es ist, und das zeigt aber auch die Größe von Axel Müffler, immer eine Absprache intern gewesen. Und so haben wir es ja auch extern kommuniziert. Wenn die Möglichkeit besteht, eine Position, wie wir es jetzt getan haben, neu zu besetzen, dann werden wir das machen. Und dann wird er sehr gerne diesen Weg mitgehen. So, und das ist etwas, was mir aber am Herzen liegt, auch nochmal ganz klar zu sagen. Aus der Situation damals heraus haben wir versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Und niemand weiß auch, wenn wir jemand anders verpflichtet hätten, ich weise jetzt nicht auf zwei andere Standorte hin, die ja auch im Keller stehen, was da alles so passiert, gerade derzeit oder passiert ist in den letzten Jahren, dass du immer den richtigen Schritt machst. Aber aus der Situation heraus sind wir zufrieden, was gerade passiert ist.
Was fasziniert dich, Franz, an diesem Standort Iserlohn? Also Rahmenbedingungen müssen stimmen, sonst kann man sich nicht committen als Manager, weil da steht auch der Name von dir selbst drin, mit einer guten Karriere bislang. Also was kann Iserlohn dir bieten, damit dieser Job auch erfolgreich wird?
Also das ist genau, wie Herr Brück sehr gut beschrieben hat. Ja, es ist hier sehr viel passiert im Hintergrund. Ja, also oft der, diese Faktoren, oft, im Endeffekt ist es so, zum Schluss kommen die Fans ins Stadion, Sponsoren, um auf dem Eis ja, Siege zu feiern. Ja, das ist normal. Aber die Arbeit im Hintergrund, die wird, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, deswegen habe ich hier gesehen oder sehr viel erfahren auch in der letzten Zeit, auch über die letzten Jahre, dass hier, wenn man sich auch alleine so umschaut, sehr viel passiert ist und dass sehr gute Bedingungen hier sind zu arbeiten. Ja, und natürlich gibt es verschiedene Faktoren, wirtschaftlich, sportlich, was, es ist nicht alles, ist alles kein Wunschkonzert. Nur, für mich ist eine Basis, und das ist auch immer, was ich gesagt habe, wenn man mich gefragt hat, welche Aufgabe ich in Zukunft annehmen möchte. Mir ging es darum, wo kann ich bestmöglich eine Aufgabe annehmen, die wo gibt es diese Gegebenheiten? Ja? Und nach den sehr guten Gesprächen mit Herrn Brücke und ich kenne natürlich auch andere Leute hier sehr gut, hat das für mich den Eindruck gemacht, dass ich hier mich verwirklichen kann. Und das war für mich in allererster Linie wirklich wichtig.
Die Roosters haben ein Problem. Die haben einen Pressesprecher, Felix Dötsch heißt der Bursche. Und der hat irgendwann mal angefangen, nicht mehr über Laufzeiten von Verträgen zu reden. Wie lange bist du denn jetzt bei uns hier am Seilersee?
Darüber reden wir nicht.
Ich habe das schon verinnerlicht, aber das ist ja auch normal, dass man darüber
nicht redet. Ohne, dass ich dich gebrieft habe, ne? Ja,
nein, das ist ja wichtig, dass wir jetzt gemeinsam hier sind, ja, und dass es vorwärts geht und dann sind wir hoffentlich sehr lange gemeinsam hier.
So einen Job macht man nicht so kurzfristig mit einem aus, oder?
Nein, aber Sie wissen, wir reden nicht über Vertragsinhalte, aber ganz klar, dass die Botschaft nach außen ist, es ist eine längere Vereinbarung vorgesehen und was vielleicht dabei noch sehr wichtig ist, weil ich weiß nicht, ob Sie die Frage gestellt hätten, aber ich nehme es
einfach mal vor. Wenn Sie was mit der DL2 meinen, dann hätte ich sie gestellt.
Ja, sehen Sie, wollten Sie doch wieder, den Hinweis, aber, wie schlau Sie sind. Aber
ja, ich glaube, es ist ja auch wichtig, ne?
Nein, und das ist natürlich, das ist extrem wichtig. Ja, also ich meine, das war etwas, was relativ früh von meiner Seite in den Gesprächen auch abgefragt wurde. Einfach, wenn man über Commitment redet, dann können wir ja alle nur in eine Glaskugel gucken und das Beste wünschen und alles dafür tun, dass wir nicht in die DL2 gehen. Auf anderer Seite haben wir alle gesagt, das Leben geht weiter, das Eishockey wird an dem Standort weiter existieren und dafür brauchen wir natürlich dann auch einen Sportdirektor, der diese Eventualität dann auch mitgeht und sich dazu bekennt. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass da braucht ihr auch niemanden überzeugen oder Herrn Fritzmeier nicht überzeugen. So, und das hat mir, glaube ich, auch allen sehr gut gefallen. Und dementsprechend ist das auch eine klare Aussage zu diesem Inhalt des Vertrages.
Da hat er dann mal doch was verraten. Weißt du schon?
Ja gut, das haben wir ja auch in der Meldung verraten, dass der Vertrag für beide Ligen gilt.
Echt? Hast du geschrieben noch?
Ja, ja.
Dann hat es mir gerade die falsche Variante. Nee, nein, ist egal. Franz, wie willst du deine erste Woche angehen? Viel reden, würde ich mal vermuten.
Ja, reden ist, kommunizieren ist natürlich immer wichtig, aber der Fokus sollte jetzt gerade in dieser Zeit, wo sehr viele Spiele anstehen, schon auf den Spielen sein. Ja, wie gesagt, natürlich freue ich mich drauf, der Mannschaft und der Trainer kennenzulernen, aber wir dürfen immer nicht den Fokus jetzt vergessen, bei aller Wichtigkeit vielleicht von der ganzen Sache, dass jetzt erstmal Weihnachten ist. Ja, was auch sehr wichtig ist für Familien und so weiter und dass es dann Schlag auf Schlag geht. Ja, es stehen sehr wichtige Spiele an und die sollten im Fokus stehen.
Wo feierst du denn?
Ich werde tatsächlich morgen in Köln feiern, weil meine Schwiegermutter lebt in Köln und wir haben uns dieses Jahr entschlossen, alle gemeinsam dann, weil sie doch schon zwar noch topfit ist, aber ein bisschen gehobenen Alters ist, dass wir sie nicht auf Reisen schicken und dann bei ihr in Köln feiern und es passt natürlich ganz gut, weil der Weg von Köln nach Iserlohn ist nochmal um die Hälfte circa kürzer als von Frankfurt nach Iserlohn.
Ja, weil da gibt es eine Autobahnbrücke, die funktioniert nicht. Das dauert leider auch noch ein paar Jahre.
Aber so kleine Widrigkeiten sind immer zu stemmen.
Dann sagen wir herzlichen Dank bei Wolfgang Brück, dem wir natürlich auch schöne Weihnachten wünschen und bei Franz alles Gute für dein neues Jahr. Wir werden uns hören ab dem 2.1. dann definitiv und machen dann gleich einen grandiosen Jahresrückblick mit den Herren Müllenbach, Günther und Dötsch, auf den ich mich sehr freue, weil er wird die Diskussion ein wenig anders gestalten, als wir uns das eigentlich gedacht haben.
Es gibt nichts, was Leute mehr lieben als
Gute ist. Das Gute ist, dass Herr Brück und der Fritzmeier jetzt schon wieder wechseln. Jetzt können wir endlich zu dem eigentlich kommen, wo wir eigentlich hinwollten.
Alter Mirko, mach bitte den Mund leer, bevor du hier anmoderierst, wirklich.
Deine Mama ist schuld, ja. Das weißt du doch. Ja, Teil 2 des Podcastes. André ist überrascht, würde ich sagen. Oder hast du darauf spekuliert, dass das heute passiert?
Nö. Und als ich gehört habe, ich sollte hier hinkommen, dachte ich erst, ein neuer Co-Trainer würde präsentiert. Mhm. Das war ja auch mal Thema.
Mhm. Ist es auch nach wie vor.
Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Jahresrückblick, der eigentlich auch ein zentrales Thema gehabt hätte. Weißt du welches?
Nö.
Dass ihr es immer noch nicht geschafft habt, die Position des sportlichen Leiters zu besetzen, der jetzt Sportdirektor heißt.
Kurz vor knapp.
Habt da gerade nochmal die Kurve gekriegt?
Ja, zunächst reden wir mal über das, was in diesem Jahr passiert ist, im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr hier besprochen haben. Und unabhängig von der Tatsache, dass heute ein neuer Sportdirektor vorgestellt wurde und was der für Aufgaben hat, haben wir ja vorhin gehört und ist ja auch eigentlich, sagt ja auch schon der Name, Sportdirektor ist wie Schuldirektor, der ist für die Schule zuständig und der Sportdirektor hier für den Sport. Und das haben wir, hat ja Herr Brück auch so erklärt. Mir geht es mehr darum, ich habe gerade noch zum Franz Fritzmeier gesagt, wir saßen vor einem Jahr hier, da saß noch viel beschissener für die Roosters aus, da waren wir nämlich eher abgeschlagen im Tabellenkeller und haben überlegt, was wird hier aus uns? Was passiert jetzt und wie sind wir in diesen Keller gekommen? Und haben alles mögliche hin und her diskutiert bei den leckeren Keksen von Mama Deutsch. Und genauso, jetzt geht es mir heute, stehen wir ein bisschen besser da, sind nicht letzter, aber ich hatte eigentlich im Sommer gedacht, es wird, wir würden noch positiver hier sitzen. Nachdem die neue Mannschaft sich so langsam bildete und was da so kam und was auch blieb in Iserlohn, das war ja alles schon mehr als erstaunlich, dass so viele Spieler am Seilersee blieben. Und ich persönlich habe gedacht, das sorgt für Kontinuität, da wird alles jetzt besser, das wird jetzt gut werden. Und also richtig gut ist es nicht geworden.
Ich habe übrigens in das Aufnahmepult geguckt, wenn es jemand interessiert.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so mein, das habe ich so auch im Vorfeld, ohne dass ich wusste, dass heute ein Sportdirektor präsentiert wurde, ist mir das so.
Das wussten wir alle nicht. Da hat Felix eben eine ganz große Überraschung rausgeholt.
Das ist genauso wenig wie
ja, also das war, ich habe mir mehr, ich habe ehrlich gesagt, im letzten Jahr hat man gedacht, na gut, jetzt, wir geben nicht auf, auf keinen Fall.
Im letzten Jahr hattest du aber wenigstens eine Erklärung.
Ja. Und dann habe ich wiederhole es noch einmal, im Sommer gedacht, das wird besser, weil Kontinuität, wir haben die erste Reihe behalten, wir haben Bekele behalten, dann wir haben den Kapitän behalten, wir haben den Torwart behalten. Das hat es ja lange nicht gegeben, dass so viele Spieler am Seilersee geblieben sind. Und dann hatte man auch noch gehört, ach der kommt und der, ach ja, das hört sich alles ganz gut an. Da habe ich wirklich gedacht, ich habe mich allem gesagt, abstehe ich oder überhaupt.
Aber Freunde, ich kann nur sagen, ich meine, ich bin ja vielleicht blöd. Also viele werden jetzt in die Hände klatschen und sagen, ja, endlich sieht er es ein. Aber faktisch war die Qualität, die auf dem Eis eingekauft wurde und die wir ja auch in manchen Spielen gesehen haben, war eine größere als im vergangenen Jahr. Das ist unstrittig. Es sei denn, sagt mir jetzt jemand von euch Helden was dagegen. Oder wir haben keine Ahnung vom Sport, alle miteinander nicht, das kann ja auch sein, würde auch okay gehen, aber faktisch ist doch einfach, wie ist zu erklären, dass eine Mannschaft, die auch in manchem Spiel, in viel zu wenigen Spielen, eine gewisse Qualität gezeigt hat, das so selten aufs Eis kriegen kann? Das ist doch die Frage, mit der man sich jetzt beschäftigen muss.
Felix?
Du bist der Journalist.
Ich sag dir ganz ehrlich, also ich sehe es ähnlich wie Rudi. Ich habe mich im Sommer gefreut, dass ganz viele Leistungsträger behalten wurden. Und man kann ja beobachten, die Ursachen dafür, ich glaube, die kennt man halt nur, wenn man in der Kabine ist. Ich kann das von außen sehen, Dinge, aber woran es liegt, kann ich dann nicht genau sagen, weil die für mich genauso unerklärlich sind. Wie kommt es dazu, dass ein Eric Cornell bislang nicht einmal ein Tor geschossen hat? Weil er es nicht kann? Nein, im letzten Jahr hat er es ja gezeigt, dass er es kann. So,
in den letzten drei Jahren
hat er es gezeigt, dass er es kann. Auch, im letzten Jahr besonders, sagen wir es mal so. So Typen wie ein Virtanen, wie ein Burke, die einfach schwer nur in die Saison gekommen sind. Und Chuk hat sich auch in den ersten Spielen schwer getan, war, glaube ich, auch mit sich selbst nicht zufrieden. Und trotzdem muss man ja überlegen, dass sie in der Vorbereitung und auch am Anfang der Saison, jetzt überlegt man mal das Spiel gegen München hier. Ja, das war ein gutes Eishockeyspiel und viele sagen ja auch.
Erstes oder zweites?
Das erste.
Ja.
Das erste. So, und wenn man dann auch mit dem einen oder anderen aus dem Kreise der Rooster spricht, dann sagen die ja auch selbst, hör mal, wir haben noch am Anfang der Saison, haben wir fast besser gespielt als jetzt zuletzt, also jetzt nicht das letzte Wochenende vielleicht, aber insgesamt so im November, Dezember. Und das kann man sich einfach nicht genau erklären, ob es daran liegt, dass man ein System, was man eigentlich einstudiert hat und was am Anfang funktioniert hat, was auf einmal nicht mehr funktioniert. Hat man Dinge zu viel verändert? Gab es personelle Probleme zum Beispiel? Gab es eigentlich nicht, zumindest lange Zeit nicht. Man konnte immer aus dem Vollen schöpfen. Man hatte sogar eine ausländische...
Gar nicht, muss man ja eigentlich sagen. Also Langzeit, richtig Langzeit.
Richtig, so. Und man hatte sogar eine Ausländerposition mehr besetzt, relativ frühzeitig schon. Also alles... in bester Ordnung und eigentlich die besten Voraussetzungen. So, und jetzt kommt Felix und erklärt uns, warum das so ist.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Wir befinden uns ja hier in einem Jahresrückblick, richtig? Mhm. So, das heißt, blickt man auf das vergangene Jahr zurück, ich bin da grundsätzlich bei... Ich habe mir durchaus meine Gedanken gemacht, ja. Nicht, weil ich habe ja nach dem letzten Mal, wo ich nicht dabei war, gedacht, das kann hier auch ein schönes 3 gegen 1 werden. Würdet ihr es natürlich nie zukommen lassen. Ich bin grundsätzlich in einer Sache bei Rudi, dass man, ich habe ja schon mal auch gesagt, wenn wir gucken, unter was für Bedingungen letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt das Ganze hier aufgenommen wurde, dann ist die Situation besser, was sie sicherlich nicht gut macht und erst recht nicht zu einer Situation macht, die wir uns alle jetzt über den Sommer vor der Saison auch nach einem Saisonstart, wo du dann aber auch schon relativ häufig gesehen hast, okay, sie spielen gut, holen aber die Punkte nicht, dann irgendwann ja auch gedacht hast, okay, da könnten wir schon vielleicht woanders stehen, tun es jetzt aber nicht. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass du nach der Rückrunde oder nach dem Jahresbeginn, dem Frühjahr und den damit einhergehenden Klassenerhalt vieles richtig gemacht hast in der Kaderplanung. Das würde man, glaube ich, auch unterschreiben, ja. Die Jungs zu halten, Boland, Del Col zum Beispiel, die hätten auch innerhalb der Liga ganz woanders spielen können. Das hat alles seinen Preis, muss man auch sagen. Das gleiche gilt natürlich für Collins zum Beispiel auch. Und ich glaube, was in diesem Jahr dann so ein bisschen ausgeblieben ist, dass du sagst, okay, du holst jetzt den vor 2 Jahren, glaube ich, viel zitierten Kracher und holst wirklich Verstärkung dazu, wo du sagst, jo, die bringen uns nochmal auf ein nächstes Level, die Jungs, was aber vielleicht dann auch der Tatsache geschuldet ist, dass du relativ spät dann eben erst wirklich tätig werden konntest. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es on oder off the records war, aber Franz hat es jedenfalls gerade gesagt, dass du ja spätestens jetzt schon anfängst, Nägel mit Köpfen fürs nächste Jahr zu machen. Das war in unserer Situation nicht möglich.
Die wichtigsten deutschen Transfers sind gelaufen, die kennen wir so, noch nicht alle.
Und ich glaube schon, dass man sich dann vielleicht ein bisschen mehr erhofft hatte und ich glaube dann über die Tatsache, dass die Ergebnisse ausgeblieben sind, auch so ein bisschen das System verloren hat, von dem man ja eigentlich wusste, okay, so wollen wir hier spielen und so sollten wir hier auch spielen. Und Taro hat es letzte Woche gesagt, nach einem schwennigen Spiel, wo du letztlich mit gefühlt viel zu wenig Punkten dastehst, aber wo du sagst, okay, die Herangehensweise war genau die richtige. Und das ist dann, da sprechen wir dann Mitte Dezember drüber, so drüber, als wäre das eine absolute Top-Meldung. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und ich glaube, da kommt eben die Wahrnehmung von André her auch zurecht, dass man sagt, okay, back to basics, was hat uns da erfolgreich gemacht? Dass dir dann, da hat's ja auch gesagt, wenn ich eins gedacht habe, dann, dass wir in dieser Saison keine Probleme mit dem Toreschießen haben, ist, glaube ich, in einer Welt ohne äußere Einflüsse auch so. Das fällt immer ein bisschen schwerer, wenn es gerade dann nicht so läuft. Also da kommt dann auch viel eins zum anderen. Ob und wie wir da wieder rauskommen, werden wir sehen. Aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich bleibe auch dabei. Und da gibt einem so ein Spiel in München dann auch grundsätzlich erstmal berechtigten Grund zur Hoffnung, weil wir es jetzt schon auch geschafft haben, dreimal hintereinander relativ stabil aufzutreten.
Naja gut, aber ist jetzt der Trend dein Friend und ist das noch eine Resonanz aus der Verabschiedung von Pierre Beaulieu oder ist es das nicht?
Ich weiß, ich möchte nur ganz kurz zu dem was sagen, was Felix gerade sagte. Jahresrückblick muss man natürlich einmal kurz auch nochmal die erste Jahreshälfte.
Das machen wir gleich noch, ja. Aber lass uns dieses ja, Thema um diesen
jetzt
Strang
haben wir gesagt, woran liegt es aber, dass wir jetzt wieder da sind, wo wir sind? Hat sich was verändert, seitdem Pierre Beaulieu nicht mehr Co-Trainer, sondern Frank Fischöder das macht? Ich finde schon, dass sie hinten stabiler stehen. Das sagen auch die Ergebnisse. Gestern das Spiel in München, haben wir ja gesehen. Erste Drittel, top, fand ich Top-Leistung. Nichts anbrennen lassen, vom Torwart angefangen, auch Hane, ganz hervorragend, wirklich. Und dann kriegst du zwei blöde Strafen, kriegst Tore, hängst hinten dran, schaffst es nicht, das da nochmal umzudrehen, verlierst knapp, aber du hast keinen Punkt. Das ist der Fakt. Und ich glaube, dass die Liga als solche stärker geworden ist, um uns rum, Punkt 1 und Punkt 2, dass viele Spieler, die wir haben, nur phasenweise zeigen, das, was sie wirklich können. Ein Vertanen zum Beispiel, der macht jetzt am letzten ein super Spiel, wurde nie gedacht, dass das der nochmal so ein Spiel
ja, aber
macht.
Warum?
Also, ich weiß es nicht.
Das kann ich dir sagen, weil vielleicht er auf einer anderen Position. Es hat auf einer anderen Position gespielt. Okay. Er hat als Center gespielt und nicht mehr auf einer Außenposition. Und das hat am letzten Freitag funktioniert. Da macht er zwei Buden, das funktioniert. Ich selber habe das Spiel in München nicht gesehen, kann das nicht beurteilen. Wie war er denn da?
Nach Einschätzung von Kommentator Christoph Fetzer, bester Rooster auf dem Eis.
Gut, also hat die Anpassung ja offensichtlich doch was bewirkt. Er selbst sagt auch, er hat mal in seiner Jugendzeit Center gespielt, hilft ihm insgesamt, kommt da gut mit klar, macht ihm Spaß. Die Frage ist ja, warum kommt man jetzt auf die Idee? Das kann man jetzt Doug Shedden ankreiden oder man kann das nicht ankreiden, aber das sind eben so Nuancen, die auf den zweiten Blick halt eine enorme Rolle spielen. Und deshalb sage ich auch, du hast natürlich recht, Rudi, wenn du sagst, alles klar, das geht auf den Weg, ich verstehe aber nicht, warum immer wieder diese Ausfälle drin sind. Und das ist eben ein Thema, mit dem wir uns ja auch schon in diesem Podcast unglaublich lange und oft beschäftigt haben. Und dann Sontaro auch sagt, hör zu, wir wissen es selber nicht, wir haben keine Antwort darauf, warum wir so, ich hätte jetzt was gesagt, blöd sind und dann mal drei Fehler am Stück produzieren und einfach unser Selbstvertrauen, das wir uns aufgebaut haben, vergessen haben. Aber ich will noch ein bisschen Struktur haben, Männer. Nämlich diese Struktur und die Frage zu stellen, was ist nach Pierre Beaulieu passiert? Also hat sich etwas verändert oder sind wir genau im gleichen Rhythmus wie vorher? Du sagst, Fischöder hat was gemacht. André?
Ja, klar hat
Frank. Morgen, er ist kurz eingeschlafen, glaube ich.
Natürlich hat er was gemacht, aber das lässt sich ja nicht messen. Und auch die Ergebnisse sagen das ja erstmal noch.
Wie viele
noch
Punkte nachher jetzt, seitdem er weg ist?
Vier am ersten Wochenende, keiner am zweiten. Und jetzt nochmal vier sind acht in
zu vielen Spielen.
Spielen.
Zu vielen Spielen. Okay. Reaktion oder nicht Reaktion?
Ist vielleicht eine Reaktion, je nachdem wie die nächsten Spiele sind. Allerdings hast du ja dazwischen dann auch wieder so Wochenenden wie Straubing-Ingolstadt, das Wochenende, wo du denkst, ja, was hat denn der Wechsel jetzt gebracht? Weil in den Spielen hast du das halt nicht gesehen und die passieren halt auch immer wieder zwischendurch.
Da würde ich dir, gerne widersprechen. Ingolstadt mit Abstrichen, aber zumindest gegen Straubing hast du, finde ich, schon gesehen, dass sie grundsätzlich eine andere Formation in der Rückwärtsbewegung spielen wollen, dass da aber diverse Mechanismen noch nicht so geklickt haben und dass es da viele Kleinigkeiten in der Abstimmung gab, vorwärts wie rückwärts, und dass es dann letztlich natürlich auch kein gutes Spiel ist. Und du siehst schon, wir sprechen jetzt darüber, als wäre das eine bahnbrechende Neuerung, das ist ja das, was man sich wo du ja gerade sagst, Mirko, eigentlich ist es ja keine Neuigkeit, wie du mit dieser Truppe spielen musst. Ja, so fällt zum Beispiel auch das Tor in München. Wir haben genug Jungs dabei, die in der Lage sind, in den entsprechenden Momenten Druck auszuüben, die dann auch in der Lage sind, Druck aufzubauen, den aufrecht zu erhalten. Sind wir als Iserlohn Roosters eine Mannschaft in der Liga, die zu 95% die größeren Spielanteile haben wird? Wahrscheinlich nicht, weil das ist spielerisch gesehen, geht das dann meistens auch damit einher, dass du sagst, okay, da ist dann schon meistens auch viel Qualität auf der anderen Seite.
Das ist okay, auch weil du gesagt hast, Ingolstadt, ne? Das ist in Ordnung. Das Spiel, das verlierst du schon mal gegen diese Mannschaft, die als Überflieger dieser Saison irgendwo unterwegs ist.
Ich sag, wir kamen an dem Tag nicht für einen Sieg in Frage, wie das halt dann, oder selten bis nie für einen Sieg in Frage. Ja, aber ich sag nur, Nicht, dass mir nachher einer sagt, ich rede das schön oder sonst irgendwas. Dass du dann sowohl gegen, also dass du in einem Wochenende zweimal mit 0-3 in die erste Drittelpause gehst und die Messe dann eigentlich gelesen ist, ist nicht akzeptabel. Das ist, muss man, glaube ich, auch nochmal klar so sagen.
Und du hast gerade gesagt, zum Beispiel in der Rückwärtsbewegung hat man es dann schon gesehen. Es gibt halt aber auch noch zwei, drei andere Sachen, wo du dann wieder gesagt hast, ja, aber die waren nach wie vor nicht gut. Zum Beispiel, dass du bei der Verteidigung im eigenen Drittel, auch gegen Straubing, wenn wir das Beispiel nehmen, jedes Mal viel zu weit, viel zu passiv agiert hast, viel zu weit weg von den Personen. Und die Straubinger Spieler hatten jedes Mal die Möglichkeit, die Scheibe anzunehmen, zu schauen, damit zu gehen, die Scheibe zu passen, wie auch immer. Ja, das heißt, diese Passivität und dieses zu weit wegstehen, das war übrigens gestern in Phasen auch gegen München, wurde das zumindest auch angedeutet vom Moderator, dass das dementsprechend
ist aber gestern Abend Köln gegen Straubing auch passiert.
Sehr auffällig gewesen. So, aber das ist ja ein Thema und auch die Geschichte, dass wir aktuell zum Beispiel auch sehr viele Tore in Unterzahl bekommen. Also, dass wir kaum mal eine Unterzahl auch killen. Das ist halt auch eine Frage, ist das immer nur dem Gegner, also liegt das immer nur am Gegner, dass das so ist? Oder Straubing kam hin, 11-mal in Überzahl, nicht getroffen. Sie haben hier die beiden ersten Überzahlspiele und beides Mal treffen sie.
Da waren sie auch zum ersten Mal wieder komplett, ne?
Also vielleicht lass aber auch daran, dass wir vielleicht da auch ein bisschen falsch agiert haben, sage ich jetzt mal in den Phasen.
Ich will das überhaupt nicht abstreiten. Ja. Also du hast ja recht, was die Special Teams teilweise anbelangt. Auch da.
Das Powerplay ist jetzt nicht gerade berauschend in den letzten Spielen gewesen. So ehrlich müssen wir auch sein. Ne?
Nein, aber also wir diskutieren tatsächlich sehr, sehr in der Tiefe. Ich glaube, dass die Leute einfach mal das Gefühl, also wir kriegen irgendwie noch kein Gefühl daran, woran liegt das? Woran liegt es? Qualität der einzelnen Spieler? Okay, akzeptiere ich als Argument. Ich frage dich sofort, Rudi. Ich akzeptiere auch sofort die Frage, schlecht zusammengestellt. Akzeptiere ich auch. Und dann frage ich mich halt, wie manches andere passieren kann. Und ich habe so selten wie nie keine Antwort darauf. Ich habe einfach keine Antwort darauf. Selbstbewusstsein ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben gesehen, was letztes Jahr mit dieser Mannschaft passiert ist. Also im Jahr 23 fehlendes Selbstvertrauen, dann auch noch fehlende Qualität an der einen oder anderen Stelle. Aber sie haben trotzdem den Klassenerhalt geschafft. Wir reden nachher nochmal über den ersten Teil dieses Jahres. Aber was ist es? Und da kriege ich keine Antwort drauf. Auch von euch nicht, ihr Helden.
Weil es die Antwort, die du gerne hören willst oder die
ja, ich habe sie ja selber nicht.
Die gibt es wahrscheinlich nicht. Man könnte jetzt sagen, die Spieler sind nicht schlecht, aber für diese Liga nicht gut genug. Wäre eine Antwort. Dann kannst du machen, was du willst. Da sind die anderen einfach stärker. Bei manchen Teams ist das auch so. Wenn du Ingolstadt siehst, die sind einfach eine Klasse besser.
Gut, du hast dieses Jahr eigentlich mit Ausnahme des Bremerhaven-Spiels, dieses 4-0, keine echte Überraschung gegen ein Top-Team geschafft. Weder daheim noch auswärts. Das ist Fakt.
Also das heißt, dann wäre dann möglich, das wäre die Folge, also sind unsere Spieler, was das Level angeht, im Vergleich zu den Spielern dieser Mannschaften einfach nicht gut genug, um die schlagen zu können. Würde ich aber eigentlich nicht hundertprozentig unterschreiben, weil wir haben oft schon Mannschaften gehabt, der Iserlohn Roosters, die von der Besetzung her vielleicht unterlegen waren, aber die haben dann auch große Mannschaften geschlagen, weil sie einfach dann andere Dinge eingeworfen haben, ins Spiel eingeworfen haben. Nur ich finde einfach, du hast hier Leute, die zeigen mal einen Trug zum Beispiel. Da habe ich am Anfang gedacht, was für eine Wurst. Der läuft hier nur rum. Warum ist der hier? Dann macht er Spiel und macht Tore, wo du denkst, nee, der ist super. Trug. Hast du das Tor in Düsseldorf? Hast du das Tor? Oder einen, den er hier gemacht hat, wo er da die halbe Mannschaft stehen lässt und dann noch den Torwart auch noch kurz interviewt. Wo möchtest du denn hin? Am unten links oder oben rechts? Da sagt er unten links, ja, okay. War er ihn da hingesetzt. Aber dann kommt wieder ein Spiel, das nächste Spiel, da ist ja wieder die Wurst. Oder ein Burke oder andere. Die machen ein Spiel, wo du denkst, ey, warum sind die jetzt hier? Und auch die erste Reihe mit, was war wirklich, Cornell. Auch Boland im Vergleich zur letzten Saison. Dalcol, okay. Da habe ich im letzten Jahr gedacht, bis er mal kam, wieso ist der hier? Und dann kam er. Like a rocket.
Aber ich erinnere mich. Ja, aber warten wir denn, dass sich diese Situation nochmal ähnlich so entwickeln könnte, wie das im letzten Jahr der Fall war?
Ich nicht. Also ich gehe schwer davon aus, dass du das nicht einfach wiederholen kannst. Und deshalb bist du ja auch in der Position, wo du es aus meiner Sicht, ich erkläre das auch sofort, nicht mehr in der eigenen Hand hast. Weil in dem Fall, wenn du sagst, mich interessiert nicht, was die anderen machen, sondern ich konzentriere mich nur auf mich, musst du mal mindestens 60 Punkte holen, um die Liga zu halten. Da kommen wir, glaube ich, dieses Mal nicht mehr hin.
Ja, aber ist ja trotzdem, also mit Verlaub, es ist ja Quatsch, wirklich Quatsch, tut mir leid, aber jetzt sagen, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand.
Ich erkläre es doch gerade. Ich erkläre es ja gerade.
Du musst auf die Nuancen achten, weil da hat André immer einen relativ interessanten Blick drauf. Er meint nicht, dass du es nicht mehr schaffen kannst durch eigene Struktur, die du schaffst, sondern dass du souverän in eine Saison gehst, deine Punkte sammelst und am Ende mit 65 rauskommst und die Wahrscheinlichkeit dann einfach da ist, dass du mit dem Abstieg bei diesen 65 Punkten nichts zu tun hast.
Korrekt, genau.
Wiedergegeben?
Genau. So, und in diesem Jahr bist du nach dem jetzigen Stand darauf angewiesen, dass irgendeine andere Mannschaft schlechter ist als du, weil du auf diese Punktzahlen nicht mehr kommst. Das heißt, du musst jetzt versuchen, noch möglichst viele Punkte zu holen, wobei ich nicht glaube, dass das, ich müsste nachgucken, wie viele es waren dann vom 30. Dezember, als der 4:0 Heimsieg gegen Frankfurt dann geschafft wurde, bis am Ende der Saison. Das halte ich für utopisch in diesem Jahr. Und von daher muss man halt gucken, dass es möglichst viele werden, wo man dann am Ende landet. Kann man jetzt nicht sagen, hoffentlich ein Platz vor einer anderen Mannschaft, mindestens.
Und ich glaube, es wird sich auch aus dem Grund nicht wiederholen, das haben wir vorhin schon angesprochen, dass die Mannschaft ja eigentlich von den Spielen, die sie gezeigt hat, wesentlich besser war, als es die Mannschaft im letzten Jahr gezeigt hat, vor dem Dezember. Wo wir eigentlich, da haben sie ja richtig Schruppen gekriegt, wo wir alle gesagt haben, nee, die Truppe, das wird nichts. Da war ja nichts. Die kriegen ja wirklich richtig Lack, bis da der neue Trainer kam. So, der wurde der Trainer gewechselt. Dann wurde es besser. Und dann kam diese sensationelle Rückrunde, will ich mal sagen, das Jahr. Aber das, dieses Jahr ist anders, weil die Mannschaft schon anders spielt in dieser Saison. Nur die anderen sind auch wieder, weiß ich nicht. Du hast, wie du schon sagst, du musst einfach sehen, dass du deine Punkte holst. Und es wird sich so in der Form nicht wieder abspielen, wie es jetzt war. Da bin ich fest von überzeugt. Weil die Mannschaft vorher auch schon ganz anders gespielt hat. Ich sage ja, da bin ich wieder bei Mirko. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum die manchmal auf dem Eis, als würden sie das erste Mal Eishockey spielen. Und dann bringen sie wieder Sachen, wo du denkst, guck, geht doch. Super.
Auch so Sachen kann ich halt nicht nachvollziehen. Das kann man dann halt auch nicht greifen. Es wird ja häufig darüber gesprochen, auch Dak hat es sehr häufig kritisiert, dass seine Mannschaft, er möchte gern mehr Körper, er möchte mehr Dampf, er möchte, ja. Und immer in diesen Spielen, wo sie das umgesetzt haben, Tempo im Spiel hatten und den Gegner unter Druck gesetzt haben, ihm nicht diese Zeit gegeben haben, die Scheibe anzunehmen etc., vorne vorgecheckt haben, die Leute attackiert haben, körperlich auch attackiert haben, immer dann lief's gut, aber es lief zu selten so. Und dann hieß es aber immer, das hat nichts mit Mentalität zu tun. Im Endeffekt ist es Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, was ich normalerweise immer so als die Grundtugenden und auch Mentalität so geschlossen habe. Aber es hieß immer, ja, glaubst du denn, einer in der Mannschaft will nicht unbedingt gewinnen? Natürlich wollen die alle. Aber sie kriegen es dann nicht umgesetzt. Deshalb kann man auch das nicht so richtig fassen, warum sie diese Grundtugenden dann nicht immer aufs Eis bringen. Weil mit dieser Voraussetzung haben sie eine wesentlich größere Chance, dauerhaft dann auch mehr Punkte zu sammeln.
Ich glaube, sie kriegen es einfach nicht hin. Das Bemühen kann man ihnen nicht absprechen. In den allerseltensten Fällen. Es ist einfach eine Kiste, wo du mental sagen musst, das funktioniert nicht richtig gut. Und dann sind wir wieder bei Qualität, weil letztendlich Talent haben viele, wo du richtig viel Geld für ausgeben musst, das ist der Kopf.
Und natürlich, wenn du technisch unterlegen bist, brauchst du Struktur im Team. Und du hast in der Zeit, wo es lief, konntest du dich immer auf Sachen verlassen, die gut laufen und wo du dann einfach das intuitiv das gemacht hast. So, und diese Strukturen sucht Dak immer noch. Also er du hast ja gerade gesagt, warum kommt er jetzt erst auf die Idee, Wirt dann als Center zu bringen? Weil er, glaube ich, immer noch auch Reihenzusammenstellungen immer noch tauscht und immer noch sucht, weil es einfach noch nicht nach seinem Willen funktioniert hat, so wie er es gern möchte. Und deshalb sind wir nach über einer halben Saison immer noch in der Phase, wo wir nicht diese erste Reihe, wie Rudi sie sagte, Cornell spielt ja zum Teil gar nicht mehr in dieser Reihe. Gestern hat er hinterher Wirtan noch reingenommen. Vorher war, glaube ich, Gürsic in dieser Reihe. Also das heißt, auch da wechselt er sogar in dem Spiel noch die Reihen, wenn er sieht, da läuft's bei einem gut, packe ich den mal dazu. Weil es insgesamt sowohl in den Reihen wie auch als Mannschaft an sich von der Struktur her noch nicht mit dem Handwerkszeug so klappt, wie man es eigentlich in dieser Phase der Saison dann haben möchte als Trainer.
Aber man merkt bei Dak ja auch eine Veränderung, wie er wieder mit der Mannschaft umgeht. Das war zwischenzeitlich mal anders. Hatte natürlich auch mit seiner Atemwegserkrankung zu tun. Ihm geht's besser. Und ist es jetzt so ein bisschen wieder, ich meine, du erlebst ihn häufiger, als wir es tun, ist es so ein bisschen wieder der Dak aus dem letzten Jahr gerade?
Definitiv, ja. Der war es zwischenzeitlich nicht. Momentan ist er es schon.
Wobei er aber auch manchmal wirklich genau die gleichen Fragen sich stellt, die du gerade angesprochen hast. Manche Pressekonferenz, da übersetzt Felix wohlweislich nicht alles, was er genau sagt.
Was? Du übersetzt nicht alles, was er sagt?
Weil gut, Dak ist auch. Es wird ja aufgezeichnet und ist online nachzuvollziehen. Insofern brauche ich mir den Vorwurf der Verheimlichung da nicht zu geben.
Ich wollte, das sollte kein Vorwurf sein, nee. Sondern du schützt ihn. Nein, ich wollte eigentlich damit eher sagen, dass das, wo Daks Probleme auch mit der Mannschaft, die er teilweise auch da sieht. Diese Fragen, die wir uns stellen, stellt er sich auch. Warum setzt der Blödmann das in Anführungszeichen jetzt nicht um? So, sieht mal, das meinte ich damit.
Rudi ist aber heute auf Krawall gebürstet, ne? Hast du, ich höre hier Blödmann, ich höre hier Wurst und sonst.
Ich habe auch Anführungsstriche gehört.
Nein, aber das ist ja so, also ich glaube, das mit der mangelnden Übersetzung ist schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass ich da nicht mitschreibe, aber je nachdem, wie lange die Leute da manchmal so erzählen, da schreibst du dich ja dumm und dämlich und das will dann auch keiner auf Deutsch nochmal alles übersetzt hören. Insofern ist das schön in Ordnung und kann sich, glaube ich, jeder sein eigenes Bild machen und ich mache mir auch überhaupt gar keine Sorgen. Das ist ja mein aufmerksamer Kollege vom IKZ vor Ort, der die entsprechenden Sachen dann auch in die Zeitung und an die Öffentlichkeit bringt, was da gesagt wird. Ich glaube auch, dass es nie der Fall war, dass man nachher sagte, ui, da hat er sich jetzt aber mal komplett im Ton vergriffen. Nein. Er ist natürlich teilweise sehr direkt und frustriert. Das glaube ich, nach so Spielen ist das auch nachvollziehbar. Ich glaube, der Plan bei der Zusammenstellung der Mannschaft ist nach wie vor erkennbar. Was wir uns sicherlich fragen müssen, ist, wie es sein kann, dass du zwischenzeitlich ja diesen Plan nicht aufs Eis bringst, was offensichtlich ja schon in der Ausrichtung, was André ja gerade vollkommen zu Recht sagt, in der Ausrichtung dann gescheitert ist. Weil die ja, grundsätzlichen Mechanismen, auf die du dich verlassen kannst, die müssen sich halt erstmal etablieren. Und die etablierst du, und das ist leider Gottes unser Problem, wenn du halt viele Trainerwechsel und sonst irgendwas immer hast, die etablierst du eben auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, dass wir letztes Jahr so ein bisschen eine Identität entwickelt haben, wie wollen wir hier eigentlich in Iserlohn Eishockey spielen? Und der Plan war natürlich, auf der Basis das weiterzuentwickeln. Und das ging vielleicht nicht ganz so fix oder so reibungslos, wie man sich das gewünscht hätte, wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat.
Aber auch die Erklärung hat man eigentlich nicht, weil in dem Jahr davor gab es ja diesen massiven Umbruch, irgendwie 20 neue Spieler und so weiter. Jetzt hattest du ja diesen harten Kern, die Leistungsträger hast du ja alle beisammen gehalten und es ging ja darum, diesen Kader dann nochmal zu ergänzen, zu verstärken. Das heißt, du hattest ja nicht diesen Totalumbruch wie ein Jahr zuvor.
Aber wir haben trotzdem eine Systemumstellung gesehen, ja auch nachdem Pierre nicht mehr da war, auf ein etwas anderes Defensivsystem, ein Hauch, und man hat deutlich aggressiver im Forecheck gespielt.
Ich glaube,
lass mich das bitte kurz zu Ende sagen. Mein Gefühl ist, zu kompliziertes System reingestartet in die Saison, wo man gedacht hat, das geht. Und am Ende hat sich rausgestellt, ein bisschen anders wäre besser gewesen.
Also ich glaube, das, was du jetzt gerade sagtest, ja, es gab auch gegen München diese Phasen. Und dann sind wir halt beim Spielerischen und einer brutalen individuellen Qualität, die solche Teams wie München, wie Ingolstadt, wie inzwischen auch Bremerhaven, die schlicht und einfach voraus haben. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Das heißt nicht, dass man nicht auch gegen solche Teams Spiele gewinnen kann. Das A und O ist eben, dass du die bloß nicht ins Rollen kommen lässt und die dann, wie sagt Frank Fischer das irgendwann, in deinem Drittel die Waschmaschine anschmeißen können. Weil dann wirkst du immer passiv, weil die einfach den Schritt schneller, den Schritt ja besser sind. So, aber dafür hast du natürlich, heißt das jetzt, okay, nur weil wir jetzt irgendwo gehaltsmäßig sonst, also im unteren Drittel oder sonst wo unterwegs sind, heißt das jetzt, dass wir diese Teams nicht schlagen können? Nein, weil du hast natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten dann auch. Und das hast du gesehen, wie das gegen München funktionieren kann. Also das hast du gegen München gesehen, das hast du in den jüngeren Vergangenheit halt wieder häufiger gesehen. Du hast es Anfang der Saison gesehen. Und das A und O ist, da jetzt diese Konstanz reinzukriegen.
Aber wenn jetzt keiner was Substanzielles damit mehr zu beitragen kann.
Ja, wir diskutieren ja, aber dann, das Problem ist ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, du hast die Zutaten dazu dabei. Du musst natürlich jetzt gucken, dass du das entsprechend auch auf den Tisch bringst. Ne? Das ist so. Und das zeigen jetzt natürlich auch die nächsten drei Spiele nach Weihnachten. Die geben dir eine ganz klare Richtung vor.
Ne? Ja, das ist zumindest so. Ich würde gerne das zweite Halbjahr damit abschließen.
Meinen Segen hast du.
Ja. Reden wir nochmal über das Erste.
Ja,
bitte. Geile Scheiße. Oder? Reden wir ganz entspannt über dieses erste Wahnsinnshalbjahr mit dieser wahnsinnigen Feierlichkeit nach dem Frankfurt-Spiel, was das erste Halbjahr ja nicht beendet hat, aber trotzdem irgendwie das Gefühl, was sagt das aus? Also sportlich haben wir das durchexerziert bis zum Erbrechen. Aber der Standort, darüber würde ich gerne nochmal mit euch sprechen. Wie geil war dieser Abend und diese Zeit, als Sieg auf Sieg auf Sieg kam, Freunde? Felix. André?
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den ersten Siegen war es bei mir ein Gefühl von endlich. Da habe ich mich gar nicht euphorisch gefreut oder irgendwie so, sondern dachte nur so, ach, vielleicht haben sie es ja jetzt so ein bisschen raus, wie es gehen könnte. Da gab es aber noch einen Abstand von 11 Punkten. Und wir haben uns letztes Jahr ja auch hier unterhalten. Da bin ich auch nach 5 Siegen, sage ich ganz ehrlich, und da kannst du auch in meinem Freundeskreis nachfragen, war ich immer der gesagt hat, ich glaube nicht dran, weil ich nicht dran glaube, dass sie 10 Spiele in Folge gewinnen. Haben sie dann auch nicht, aber sie haben zum Beispiel 8 aus 10 gewonnen. Und selbst das konnte man ja im November oder Mitte Dezember zu Weihnachten selbst, konnte man nicht davon ausgehen. Und mit jedem Sieg weiter war es so eine Freude, die stieg, aber langsam, weil es wurde dann auch vom Abstand her immer kleiner. Die richtige Euphorie kam für mich dann, als es sich in der Tabelle bemerkbar gemacht hat. Und ich glaube, irgendwann mal am 45. Spieltag oder so, und das war ja schon fast am Ende der Saison, hattest du endlich auf den Tabellen 13. Damals war es Düsseldorf oder Augsburg. Nee,
wir sind an Augsburg vorbeigezogen.
Nee, erstmal nur gleichgezogen, dann ist Augsburg nochmal 2 Punkte weg oder so. Und dann auf jeden Fall bist du irgendwann vorbeigezogen. Dann gab es ja auch noch das Spiel in Augsburg, auch noch legendär. Wer war es? Eine Sekunde Verschluss, Tyler Boland.
Nach einer Dankeschön. Genialen Vorarbeit.
So, und von daher war das eigentlich so eine Freude, die sich erst, ja, so richtig entlud, als sie es geschafft haben in Frankfurt. Also die Szenen, und da war ich auch jemand, obwohl ich da auch nicht hier vor Ort war, sondern im Skiurlaub. Wir haben das
wo du ja
allesamt auf dem Handy, auf einer Hütte, live dann geschaut im Handy. Und was da abends losging in den sozialen Medien, das war ja der Wahnsinn. Aber das war dann wirklich erst hinterher, wo ich gesagt habe, jetzt haben sie es auch geschafft. Bis dahin war das für mich eigentlich immer nur so eine aufbauende Freude.
Also ich, um da anzuknüpfen, zum einen, ich war bei diesem letzten Spiel in Frankfurt, musste ich mich abwenden, weil es einfach mir viel zu aufregend war.
Weil man Rudi wird älter.
Ich werd älter. Das, was hier abends dann passiert ist, das war mir klar. Aber ich glaube, dieses T-Shirt, was wir dann rausgebracht haben, totgesagte Leben länger. Das muss man einfach, und das ist für mich so diese psychologische Komponente. Die Grußers waren tot. Die waren tot. und die waren bei vielen auch abgeschrieben. Das war's jetzt, wir steigen ab. Und dann kamen die ersten Siege trotzdem. Ja, das ist ein leichtes Strohfeuer. Dann kamen immer mehr Siege und die Tabellensituation veränderte sich. Dadurch stieg aber auch dieses Gefühl bei den Fans auf einmal aus dieser, das ist so wie wenn du jetzt, du gewinnst auf einmal einen Sechser im Lotto und bist, du brauchst eine gewisse Zeit, um dann zu sagen, boah, ey, astral, ich bin jetzt Millionär. Und so haben die Fans auf einmal das Gefühl gekriegt, hey, wir kommen, da kommt was. Und mit jedem Spiel, mit jedem Sieg wurde diese Euphorie der Fans stärker. Die gipfelte dann in den Szenen, die wir hier gesehen haben, als sie aus Frankfurt zurückkamen.
Und man muss einfach sagen, sie haben unglaublich viel dazu beigetragen, dass das auch geklappt hat, weil sie hinter der Mannschaft gestanden haben. Im Rückblick muss man das umso deutlicher
bekräftigen. Deshalb würde ich nicht in Gänze sagen, die Roosters waren tot. Die sportliche Situation hat Anlass dazu gegeben, das erstmal zu denken. Schaut man ein bisschen rein. Es ist, glaube ich, so, das Spiel zwischen den Jahren war ausverkauft. Ich glaube auch dann, du brauchtest einen Funken und das Ding hat auf einmal gelodert da draußen. Das ging ganz, ganz schnell. Also da war im Gegenteil, also ich würde das eher wie so eine hungrige Meute, die einfach mal nach was gelächzt haben. Die waren alles andere als tot. Die brauchten nur irgendwas, nur wirklich eine Kleinigkeit und die gab es damals. Und ist übrigens auch was, wo ich sagen muss, aktuell ist es schon auch so, dass man sich bei den Heimspielen wirklich auch darauf verlassen kann, diesen Rückhalt auch zu haben, und das ist halt extrem viel wert. Ja, und das ist zum Beispiel was, wo man sagt, das sollte in der Liga eigentlich ein riesiger Vorteil sein. Ja, stattdessen bist du jetzt im zweiten Jahr in Folge das schwächste Heimteam, was auch, ja, dann sind wir eigentlich wieder beim Thema Ursachenforschung, auch irgendwie keiner so richtig versteht hier.
Mhm. Das ist richtig. Haben die Roosters es geschafft, André, diese Euphorie mitzunehmen in dieses Jahr mit allem, was dazugehört, auch wenn jetzt wieder Theater in der Bude ist?
Ja, also die Euphorie ist jetzt gerade nicht so zu merken, aber mit ins neue Jahr genommen oder in die neue Saison? In die neue Saison. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich überlege, was im Sommer hier los war und am Beginn der Saison und wie die Mannschaft gefeiert wurde und auch, das darf man auch nicht vergessen, der Saisonstart war ja auch nicht gut. Wir haben lange, glaube ich, bis zum 7. oder 8. Spieltag gewartet, bis die Mannschaft den ersten Dreier eingefahren hat. Es gab einen Sieg nach Verlängerung, Overtime, Penaltyschießen, weiß ich gar nicht, in Augsburg. Aber ansonsten haben wir sehr lange warten müssen, bis die Roosters dann ihren ersten drei eingefahren haben. Die Euphorie war da und auch die Unterstützung war da. Aber es war natürlich so, dass es nicht sofort euphorisch dann weiterging, weil halt die Ergebnisse nicht stimmten. Und da hat es sich dann so ein bisschen aus meiner Sicht abgebaut. Jedes Mal, wenn sie, ich sag mal so einen Abend wie gegen Bremerhaven oder so, wenn es läuft, wenn du eine super Leistung bringst, die Fans sind da, dann merkst du das wieder. Aber leider muss man ja auch das sagen, was Felix gerade angesprochen hat. Eigentlich müsstest du gerade hier zu Hause, müsstest du noch viel mehr Profit daraus schlagen und noch viel mehr Punkte haben. Sie haben jetzt das vierte Heimspiel gewonnen. Und das ist einfach für eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft und die dieses Faustpfand eigene Halle hat, ist das einfach zu wenig. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo sie ansetzen müssen. Hier am Seiler See, hier müssen sie ihre Punkte holen. Und das natürlich am besten noch in diesem Jahr, nämlich gegen Augsburg und Düsseldorf.
Ja, das werden, ist klar, ja.
Ohne Frage. Aber ich sag auch, das will jetzt natürlich auch wieder keiner hören, das ist scheißegal, wie es ausgeht. Am nächsten Tag geht die Sonne auch noch auf und dann, selbst wenn du alles jetzt verlierst, bist du danach noch nie abgestiegen. Aber
gut, aber ich meine, dir ist auch klar und ich weiß ja, warum du das sagst.
Aber das ist ja, also ganz ehrlich, dann können wir den Laden noch zusperren.
Nein, ja. Aber ich glaube jetzt auch nicht, also du hast ja nicht schlecht ausgesehen gegen direkte Konkurrenten bislang. Ja, du hast auch mal gegen Düsseldorf verloren, okay, aber hast trotzdem was Sehbares mitgenommen. Das darf man ja auch nochmal sagen.
Ja, also ne, ich verstehe dann jeden. Wir diskutieren jetzt, aber ich erinnere mich jetzt an das 1:6 in Düsseldorf damals zurück, was, glaube ich, dann die Ausnahme von der dir gerade genannten Regel bildet, ohne Zweifel. Und ja, was dann halt links und rechts los war, ist absolut nachvollziehbar, muss man dann fairerweise auch sagen. André, das, was du gerade sagst, vier Heimsiege bisher, zwei davon in den letzten drei 4 Heimspielen geholt, glaube ich. Ja, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Insofern bin ich schon dabei, dass der Trend nach wie vor unser Friend ist.
Gut.
Bei dem ganzen Thema.
Und man muss dazu, und die Leute kommen ja auch. Wir haben ja.
Das ist überragend. Ja. Aber da muss man dann auch mal sagen, das ist scheißegal, ob das, also die Leute, natürlich musst du sie auch dafür begeistern für das ganze Thema. So, und jetzt bin ich derjenige, der das nach außen trägt. Aber was da im Hintergrund, und das mal in der Deutlichkeit zu sagen, ja, was da im Hintergrund geackert, gemacht und getan wird und das, was da für Know-how sitzt, scheißegal, ob im Merchandising, im Ticketing, im Sponsoring, in Gastronomie und so weiter und so fort, das ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und dass die Leute und meine Kolleginnen und Kollegen und meine Wenigkeit selber übrigens auch, sich dann noch irgendwelche Anfeindungen reintun müssen. Da muss ich sagen, ist da eine Grenze überschritten und da können die Leute mich dann auch, es tut mir leid, mal ganz gepflegt am allerwertesten lecken, weil ich finde halt, dass man dann immer noch trennen muss und das tun leider Gottes ein paar Leute nicht. Und ja, keine Ahnung, wer sich da jetzt von angesprochen fühlt, braucht diesen Podcast dann in Zukunft auch nicht mehr zu hören, weil dem haben wir dann
nichts zu sagen. Hallo, du machst ja unsere Hörer.
Ja, ist mir scheißegal. Das musst du jetzt wieder gerade bügeln. Alles sonst klar. Ist es immer umgekehrt.
Ich versuche das. Lasst uns noch über ein Thema sprechen, weil viel mehr anderes als das, was wir besprochen haben, war ja, ihr merkt, ich esse noch einen Keks.
Ach Quatsch, das ist
gar nicht. War ja auch nicht zentral dieses Jahr. Gab es irgendwas, was wir zentral vergessen haben? Außer diese geile Party und den Anfang und das, was wir alle nicht verstehen im Moment, warum aus einer Mannschaft, die eigentlich besser aufgestellt ist als in der Vorsaison, nicht das rauskommt, was es ist. Gab es ein weiteres Thema? Weil dann hätte ich noch eins und das ist jetzt im heutigen Tag begründet.
Wollte ich gerade sagen, das ist, denke ich mal, das zentrale Thema und
ja klar, das ich hätte dir, immer, weil du bist ja Pressesprecher.
Ich hätte dir, nein, ja genau, alles was gerade tagesaktuell ist, ja. Ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Nein, ich hätte ja sogar durchaus nachvollziehen können, wenn du gesagt hättest, hey, wo soll denn die Reise hingehen, wo geht's denn hin? Ja,
ja, das hätte ich auch gemacht, so wenn es heute nicht so gekommen wäre, ja, hätte ich genau das zum Thema
gemacht. Das habe ich gesagt, da habe ich bei den Brück angerufen und ich gesagt, sie müssen jetzt irgendjemanden verpflichten, weil ich, ja. Ne, so, und können wir vom Glück reden, dass uns Franz vor die Flinte gelaufen ist? Nein.
Zufall.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist so. Ich glaube schon, dass das ein sehr qualifizierter Mann für die Position ist und dass die Antwort auf diese Frage, wo geht die Reise denn eigentlich hin, mittelfristig, auch von der Philosophie her und so, dass die, glaube ich, auch nicht innerhalb von 3-4 Sätzen runtergebrochen ist.
Herr Günther atmet schwer.
Der atmet die ganze Zeit schon schwer, ja. Glaube ich.
Nein. Absolut nicht. Also, wo kann die Reise hingehen, sagen wir mal so?
Naja, halten wir vielleicht fest und dann darfst du sofort weitermachen. Sie haben ihn endlich. Sie haben auch einen, der jetzt nicht als der Vollpfosten der Nation gilt in seinem Job, und den bitte, er da gemacht hat.
Kein Quereinsteiger?
Also, kein Quereinsteiger? Bitte, er hat aber bitte, wieder Stallgeruch.
Ja, so wollte ich gerade sagen.
Er bitte, hat wieder bitte. Stallgeruch. Er hat von 2003 bis 2005
hier Eishockey gespielt. In den Nullerjahren unter Doug Mason hier Eishockey gespielt.
Und jetzt hast du auch noch das
Wort gesagt. Er hat gesagt, er kann sich noch ganz genau dran erinnern. Genau,
also wieder Stallgeruch. Das wollen wir auch festhalten.
Ja, aber ey Leute, bitte.
Das ist doch Spaß.
Ja, aber das ist, nein.
Dass der
Mirko,
hier nix.
Mirko, es gibt Menschen, ich habe es doch gerade schon gesehen bei den paar Kommentaren, die ich schon durchgelesen habe. Es gibt Menschen, die denken das halt wirklich. Dass das jetzt auch wieder, weiß ich jetzt nicht, einer ist, der am Tropf von irgendwem anders hängt oder sonst was. Nein, das ist ein hochqualifizierter, in der Szene extrem geschätzter Fachmann, der ein großes Know-how und Renommee hat und der uns sehr, sehr gut tun wird.
André.
Wir wünschen den Roosters, dass sie noch die nächsten Jahre ganz lange in der DL sind. So kann es sein. Ich glaube halt, es war jetzt ganz wichtig, einen Sportdirektor zu installieren. Und das wurde ja gerade dann auch nochmal deutlich, der einen längeren Vertrag besitzt. Und der vor allen Dingen auch für beide Ligen gilt, für die DL und für die DL2. Meiner Ansicht nach spielen die Roosters oder sind die Roosters eines der 17, 18 besten Teams in Deutschland, Eishockey-Teams in Deutschland. Da die DEL nur 14 Plätze hat, wird es aus meiner Sicht Jahr für Jahr schwierig werden, diesen Platz, Platz 13, zu verteidigen. Von daher muss man, wenn man verantwortlich arbeitet, immer im Hinterkopf haben, dass es auch mal sein kann, dass man dieses Ziel nicht erreicht. Und ich denke, wenn man dann schon mal einen Sportdirektor hat, der dann auch in der zweiten Liga zur Verfügung steht, wenn man ihn möchte, wenn er trotz guter Arbeit abgestiegen ist, dass man längerfristig Strukturen und auch Personal aufbaut. Ich habe auch mit Felix schon mal gesprochen, was mir auch nicht gefällt ist, dass man jedes Jahr einen neuen Trainer hat. Jetzt hat man zumindest an Duck festgehalten bis jetzt. Das ist schon mal positiv. Aber man muss ja auch mal versuchen, warum sind andere Mannschaften, andere Vereine, außer dass sie vielleicht auch finanziell einen anderen Background haben, aber warum sind die sportlich erfolgreicher? Weil zum Beispiel ein Tom Pokel schon ewig lange in Straubing arbeitet, weil zum Beispiel ein Popisch lange in Bremerhaven gearbeitet hat. Ja, und das fehlt uns aus meiner Sicht einfach auch, dass wir da in dem sportlichen Bereich mal eine gewisse Kontinuität hinbekommen.
Rudi.
Teilweise stimme ich dem voll zu, was André gerade gesagt hat. Und ich glaube nur, dass es schwierig sein wird für die Roosters, in diesem Konzert der Großen weiter in Zukunft mitzumischen, weil. Und da wären wir beim Thema, das wird aber jetzt den Podcast sprengen. Halle sollte man nicht aus den Augen verlieren. Wir haben eine Halle, die vom Standard her unterstes Niveau der DL hat. Muss man mal so sehen, wenn man so mal
infrastrukturell.
Bitte?
Infrastrukturell.
Ja, also wirklich, es sind hier teilweise Dinge, die ist also sind doch so manchmal so Kleinigkeiten, die mir auffallen. Also auch so, wenn ich eine Sache ist mir neulich mal bewusst geworden, da ging ich zum Presseraum und da sind ja Toiletten. Und da hängt über einem eine Toilette, das ist die Herrentoilette, da hängt aber ein großes Poster, sodass einer, der jetzt das erste Mal in der Halle ist oder so, sich nicht auskennt, der sucht das Klo, der findet es nicht, weil er gar nicht mehr sieht, dass da die Herrentoilette ist. Und solche, und da sind viele so Kleinigkeiten, wenn man mal so rumgeht durch die Halle, die hast du woanders nicht. Oder was wurde vorhin gesagt? Das Parkhaus in der neuen Arena in München ist größer als unsere Halle. Und da weiß man, das muss man mal so sehen. Und in dieser Liga spielen wir. Das heißt, die Kraftanstrengung ist umso größer und ist meiner Meinung nach dann besser zu stemmen, wenn du langfristig Leute hast, wie jetzt ein Sportdirektor, der den Bereich schon mal jetzt konsequent und auch übergreifend, egal was passiert, abdeckt. Und auch als, so wie er das auch sieht, und so sehe ich den Franz Fritzmer auch. Das ist ein akribischer Arbeiter und der kennt das hier, der hat hier auch, der
Bauchstahlgeruch. Siehst du?
Ja.
Deutsch?
Der wird das rocken, da bin ich fest von überzeugt.
Ich weiß, dass du das nicht ernst meinst.
Nein, ich kann diese Entscheidung nachvollziehen, ihn zu installieren und ich glaube, das wird positiv laufen. Ich glaube auch, dass die Roosters in diesem Jahr definitiv die Klasse halten. Das behaupte ich jetzt mal hier ganz schlicht und ergreifend. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, da gibt's ein paar, die das auch sagen. Die haben mehr Ahnung noch vom Hockey als ich, weil die einfach sagen, dass Augsburg am Ende das nicht schaffen wird.
Ich bin grundsätzlich bei André, dass wir uns ganz bestimmt nicht darauf verlassen sollten, dass irgendjemand irgendwas schlechter macht als wir, sondern du musst jetzt mal ganz dringend anfangen, diese Mechanismen zu etablieren und im Optimalfall auch weiterzuentwickeln. Und da kann es definitiv nicht schaden, dass du einen Sportdirektor hast, der, glaube ich, auch schon für eine gewisse Herangehensweise steht, die grundsätzlich auch ganz gut zu dem Thema hier passt. Ne?
Naja, also man muss sich, glaube ich, auf eins einstellen. Franz Fritzmeier ist Franz Fritzmeier. Das ist jetzt ein 5-Euro-Ding, wenn man das so sagt. Aber faktisch ist, er kommt von außen. Er hat lange mit dieser Organisation überhaupt nichts zu tun gehabt. Wirklich lange nicht. Und er hat sein Ding gemacht. Und zwar an anderen Standorten. Es gibt ein paar Leute, die haben auch negative Erfahrungen mit ihm gemacht. Weil er, das glaube ich in jedem Fall, und das ist mir auch so zugetragen worden, eine sehr klare Meinung über Dinge hat. und sie für gewöhnlich auch durchsetzen kann, wenn er diesen Job macht. Und ich bin mir relativ sicher, dass er Wolfgang Brück auch gesagt hat, hör zu, ich komme da gerne hin. Aber ein paar Dinge, so wie ich sie sehe, die bringen wir schon auf den Weg. Und wenn das nicht passiert, dann gibt's eine Herausforderung. Das wird zu beweisen sein, wenn das bewiesen ist. Dann bin ich sehr gespannt darauf. Das ist mal das Erste. Franz hat Frankfurt Leute wie Leon Hüttel in der zweiten Liga gehabt, wie den Schinko, der jetzt zu Red Bull München geht, hat sie in der DL2 entwickelt. Er hat Leute wie Carter Rowney geholt, der ohne Zweifel der maßgebliche Spieler im Frankfurter Spiel ist. Matuschkin, den Verteidiger, hat sicherlich auch mit einigen anderen ein bisschen Pech gehabt, aber man muss auch sagen, in der Entwicklung hat er eine sehr klare Vorstellung gehabt, wie man Frankfurt die einzelnen Formationen Stück für Stück austauscht, wie man mitnehmen muss aus einer DL2 in eine DL-Truppe. Das ist so. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir eine Struktur gewinnen. Weil ich will gar nichts Schlechtes über die Arbeit von Dag und von Axel sagen, im Hinblick auf die sportliche Leitung, die sie versucht haben, in den letzten Wochen und Monaten an den Tag zu legen. Allerdings ist mir, und darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesprochen, diese klare Struktur, wie stelle ich mir vor, dass eine Mannschaft sich entwickelt.
Absolut.
Ein Verein. Das haben die beiden einfach aufgrund ihrer Arbeit, warte eben ganz kurz, nicht geschafft zu etablieren. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wo Franz seinen Punkt sieht am Anfang. Er sagt, natürlich mischt er sich ein ins Tagesgeschäft. Für mich ist viel wichtiger, dass dieser Verein über eine gewisse Zeit mit ihm eine Identität wiedergewinnt, die er verloren hat. Wofür stehen Iserlohn Roosters? Das ist die vermaledeit wichtigste Sache. Im Moment, glaube ich, wissen das in Eishockey Deutschland die allerwenigsten. Und das muss sich wieder ändern. Und ich hoffe, dass ihm das gelingt. Ich kann das nicht hundertprozentig sagen, weil das wird nicht ganz einfach sein. Aber zumindest haben sie jetzt einen gefunden, der diesen Weg einschlagen könnte. Und das ist relevant.
Nur einmal kurz, weil ich glaube deshalb, aufgrund der Tatsache, was du auch gerade gesagt hast, macht es ja auch nur Sinn, jemanden dazu zu holen, ohne dass jetzt irgendeiner von den anderen beiden sogar großartig in seinen Minimum-Kompetenzen auch eingeschränkt wird, sei es jetzt Axel oder Dag, weil eben das, was du gerade sagtest, dieses strukturelle, mittelfristige, planerische Identität und so weiter und so übergeordnete Themen im Tagesgeschäft, was die beiden zu managen haben und was natürlich Priorität hat, da immer so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und da sind wir als Organisation natürlich gefordert und sind der Verantwortung, glaube ich, jetzt mit der Personalkonstellation, zumindest sind wir in der Lage, dem gerecht zu werden. Ja?
Schön, dass du die Kurve noch gefunden hast, aber André zuckt schon die ganze Zeit.
Nein.
War eine Fehleinschätzung. Hast du nichts mehr beizutragen oder hast du dieser Diskussion?
Also in dem Punkt jetzt nicht.
Gut, dann hätten wir den ja auch schon abgehakt.
Schon.
Okay.
Das ist auch,
also, lass uns eben Revue passieren lassen. Also, Revue passieren lassen. Wir haben zweite Jahreshälfte, erste Jahreshälfte, Sportdirektor. Nochmal die Frage, haben wir irgendwas vergessen?
Prognose hat Rudi gerade auch schon abgegeben.
Naja, sagen wir mal seine Hoffnung, die tragen wir alle in uns. Die Kekse waren gut, liebe Frau Dötsch. Wir sind sehr dankbar. André hat sich nicht so viele in den Kopf gekloppt, wie wir uns das gedacht hatten.
Was nicht ist, kann ja nur werden.
Genau.
Du hast auch nicht erzählt, dass ich beim ersten Teil schon Zuschauer war. Ja. Da habe ich schon
ein paar. Da fragte Franz nachher, ob er auch einen Keks darf.
Ja, ja.
Ich habe es nicht erlaubt.
Und wir haben ein wunderbares Foto von vom neuen Sportdirektor der Roosters, Franz Fritzmeier, mit einem deutschen Keks. Insofern ist eigentlich alles so, wie es sein sollte. Ja, dann machen wir jetzt Weihnachten, oder?
Ja, das hat wir ja vorhin schon gehört. Jetzt genießen wir erstmal Weihnachten.
48 Stunden.
Kurz. Und dann hat uns der Ernst des Lebens wieder, des Eishockey-Lebens. Und ich bleib dabei. Also, auch wenn Franz Fritzmeier mir vorhin sagt, nicht so direkt so einen Druck aufbauen, aber ich bleib dabei, die nächsten drei Spiele. Ich sag's mir jetzt mal so. Mein Weihnachtswunsch wäre, ich kann den auch nach oben weitergeben. Wir gewinnen diese drei Spiele. Und dann wird das neue Jahr uns alle positiv überraschen.
Das würden wir, glaube ich, alle hier Anwesenden unterschreiben.
Hast du auch einen Weihnachtswunsch, André? Ja, aber du sagst es uns nicht.
Klar. Ich hab tatsächlich einen Weihnachtswunsch, ja. Ich finde insgesamt rund um diese Thematik, die natürlich emotional behaftet ist, das gilt für uns alle, wäre ich ein großer Freund von mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Ich glaube, wir haben in der jüngeren Vergangenheit durchaus erlebt, was das bewirken kann, eine positive Grundstimmung, was nicht heißt, dass man nicht auch mal sauer sein darf, aber innerhalb eines gewissen Rahmens. Und ich glaube fast, dass das auch ein Wunsch ist, den ich mir eigentlich auch in die Haare schmieren kann, weil das eh nicht passieren wird, aber
ja, ist schon negativ, oder?
Andere, ja, natürlich. Sozusagen. Also wenn ich über solche Sachen nachdenke, dann ist das auch so. Ja.
Ich interpretiere jetzt zum Abschluss nochmal die Aussage von Herrn Dötsch. Er findet, dass generell die Welt deutlich schöner aussieht, als sie in der Vergangenheit ausgesehen hat, nämlich vor einem Jahr, und würde sich trotzdem manchmal wünschen, dass einige noch ein wenig gelassener mit den Dingen umgehen, anstatt von vornherein alles total negativ zu sehen. Habe ich das wunderbar zusammengefasst?
Richtig. Man kann ja dann immer noch schimpfen, wenn es dann in die Hose gegangen ist. Ne? Aber dieses Vorher, das geht mir immer auch auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er ist schon im Alltag frustriert. So, und jetzt machen wir wirklich Schluss. Das war der letzte Podcast für dieses Jahr. Das war der letzte Podcast vor Weihnachten. Und wir sind wieder da, wenn der Franz Fritzmeier seine erste Woche hinter sich gebracht hat, dann werden wir nochmal einladen und dann werden wir sehr intensiv mit ihm darüber plaudern, wie er sich denn hier die Arbeit am Seilersee vorstellt, weil dann hat er auch eine Antwort drauf, weil das war heute noch viel Unabgestimmtes. Jetzt geht's in die Einzelgespräche mit dem Trainer, den Spielern und den anderen und dann gucken wir mal.
Wann wird das denn sein für die Planung der Leute?
Warte mal eben, Achte, ne? Achte zeichnen wir auf, 9. gibt's den neuen Podcast.
Dann habt ihr jetzt schon was, auf was ihr euch freuen könnt.
Oder einfach wieder ignorieren. Je nachdem. Männer, dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Rudi,
immer wieder André, gern.
Gerne. Eine Freude.
Schöne Weihnachten.
Genau.
Frohe Weihnachten, schöne Weihnachten. Ich weiß nicht genau, was man sagt. Ich habe jetzt gestern noch irgendwo gehört, man sagt schöne Weihnachten und dann, nachdem man in der Kirche war oder so, irgendwie frohe Weihnachten.
Das ist auch vollkommen korrekt. Oder wir halten es mit den Amerikanern zum jetzigen Merry Zeitpunkt Christmas. Und sagen einfach Merry Christmas.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
So, und das war's auch von uns. Bei all dem, was wir dieses Jahr erlebt haben, schön, dass ihr bei uns wart. Und das wirklich in sehr treuer, hoher Zahl. Das freut uns sehr. Habt schöne Weihnachten da draußen.
Bis die guten Tage. Rutsch. Wir hören uns ja.
Genau.
Frohe Feiertage.
Genießt die Zeit mit euren
Lieben. Wir sehen und hören uns in alter Frische.
Tschö, tschö.
Ciao.